Kolosserbrief, zweiter Teil nach einem sehr bewegenden Start. Und wenn du den verpasst hast, letzte Woche, du kannst den nachschauen, kannst Videopredigt nachschauen auf unserer Homepage. Unten links hast du das Feld draufklicken und dann findest du alle Predigten auch auf Video, so Aufnahmen, wenn du mal aus irgendeinem Grund etwas verpasst hast. Der Paulus hat den Kolosserbrief geschrieben an Christen in Kolossä und es ist eine Bevölkerung, die sich zusammengesetzt hat aus ganz vielen verschiedenen Leuten, unter anderem natürlich Einheimische, die es gab, Zuwanderer, die es gegeben hat, eine grosse Gruppierung, auch eine jüdische Gruppierung, die da war in dieser Stadt drin. Und das hat so ein Gemischmasch gegeben von Vorstellungen, von Kulturen, von Lebensphilosophien, von Meinungen, von Prägungen. Also ist alles ein bisschen zusammengekommen in dieser Stadt Kolossä. Und der Paulus, der hat in dem Sinne, hat er einfach die Christen ermutigt und gesagt, hey, hebet fest, bleibet fest, verwurzelt im Glauben an Jesus. Lasst euch nicht durch irgendwelche Philosophien, die da vertreten werden, verunsichern oder irgendwelche andere Lebensanschauungen, die die Leute auch noch haben oder andere religiöse Absichten, die sich da reinmischen könnten. Bleibet fest, verwurzelt in dem Glauben, den ihr habt an Jesus. Und das ist das Thema heute Morgen. Verwurzelt sein. Fest verwurzelt sein in unserem Glauben an Jesus. Der Paulus hat ein cooles Bild, das er da braucht. Das Bild von einem Baum mit seinen Wurzeln. Und er sagt, ein Baum braucht gute Wurzeln, er braucht starke Wurzeln. Und Wurzeln sind ausschlaggebend. Also tiefe Wurzeln sind wichtig. Wenn die nicht da sind, dann langt ein kleiner Sturm und der Baum haut es um. Er steht nie nicht mehr, oder? Er verliert seinen Stand da drin. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6 und 7, schreibt er das so. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Spannende Wurzel ist eigentlich, man sieht die gar nicht, oder? Ausser man macht etwas oben raus oder so. Wir haben auch so einen Baum, der immer unsere Steinplatte ein bisschen umschiebt. Aber eigentlich, mehrheitlich siehst du die Wurzeln nicht von einem Baum. Die sind einfach da. Und wie gut, dass sie sind, das merkst du eigentlich, wenn der Baum gesund darf sein, wenn der Baum eben standhaft ist, wenn er sich nicht gerade umbläst in einem Sturm oder so. Und ich habe so ein Bild für euch von so einem Baum mit diesen Wurzeln. Darf da bitte schnell das Bild? Da sehen wir es genau. Also sehen wir auch etwa solche Dimensionen, oder? Und das ist jetzt eigentlich noch harmlos gezeichnet, weil eigentlich so Wurzeln können fast dreimal so gross werden wie eine Krone von einem Baum. Tatsache ist, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen den Wurzeln von einem Baum und dem Wachstum und der Widerstandsfähigkeit von dem Baum. Wurzeln sind ausschlaggebend. Und da gibt es zwei Fakten, die wichtig sind. Einer ist der Standort. Wo steht der Baum? Wo pflanzt man den Baum? Wo ist der pflanzt, der Baum? Das ist das Wichtige. Nummer eins, ist es ein guter Boden, wo Nahrung gibt, oder ist es ein harter, trockener Boden, wo dem Baum viel zu wenig Nahrung gibt oder die Wurzeln auch nicht gut können greifen. Und das Zweite ist die Tiefe von diesen Wurzeln. Die Tiefe von der Wurzeln oder die Ausbreitung von der Wurzeln beeinflusst alles, was der Baum ausmacht. Je tiefer die Wurzeln, umso widerstandsfähiger. Und eben, sie können bis zu dreimal so gross werden wie die ganze Krone von dem Baum. Und die Mehrheit der Wurzeln übrigens, bei den meisten Bäumen, es gibt immer ein bisschen Ausnahmen, oder? Aber die Mehrheit der Wurzeln ist eigentlich in den oberen 60 cm vom Boden. Aber wirklich Stabilität geben die Wurzeln, die richtig, richtig tief gehen. Die weit runtergehen, das macht am Schluss Stabilität von dem Baum aus. Je grösser, je tiefer die Wurzeln, umso stärker ist der Baum. Ein Baum mit schlechten Wurzeln, da langt vielleicht 80 Stundenkilometer Wind und es bläst ihn um. Ein Baum, der gut verwurzelt ist, hebt locker 160 bis 200 Stundenkilometer aus, wenn wirklich, wirklich gute Wurzeln da sind und der Baum gesund ist. Fazit über dem Bild, das Paulus braucht. Standfestigkeit vom Baum ist ausschlaggebend oder ausschlaggebend für die Standfestigkeit sind die Wurzeln, die Tiefe und Größe der Wurzeln. Am richtigen Ort pflanzen und tiefe Wurzeln und der Baum haut es nicht so schnell um. Und das Bild, das verwendet Paulus, wenn er jetzt hier den Kolosser schreibt. Wenn er sagt, sind fest verwurzelt, wie ein Baum fest verwurzelt ist, sind auch ihr fest verwurzelt. Es ist so, wenn wir unser Leben Jesus übergeben und das Leben mit Gott startet, dann ist das nicht einfach so eine Art neuer Standpunkt, den wir einnehmen, sondern das ist eine Reise, die wir machen. Das ist eine neue Reise, das ist ein neuer Weg, den wir gehen in unserem Leben. Und da gibt es Stürme, da gibt es Widerstände, da kommen äußere Einflüsse. Und da ist wichtig, wie fest sind wir verwurzelt. Und ich glaube, je länger wir mit Jesus unterwegs sind, umso tiefer sollten wir verwurzelt sein. Jedes Jahr ein bisschen tiefer mit unseren Wurzeln, ein bisschen mehr verwurzelt in dem Jesus, in dem Glauben auch an Jesus. Wir leben in einer Welt, wo sich, wenn wir ehrlich sind, einfach sehr vieles auch verändert. Meinungen, Überzeugungen, die werden hin und her geworfen. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie schon 50 und was ich schon gehört habe über Meinungen, mal so, oder? Was man da schon geändert hat an Meinungen, was jetzt wichtig ist, was das Leben wirklich ausmacht, was nicht ausmacht. Weltanschauungen, die driften auseinander. Wenn ihr irgendwo 10 Leute zusammennehmt, dann findet ihr fast 10 Weltanschauungen. Wie die Leute Sachen sehen, wie sie Sachen werten, was sie wichtig finden, was nicht. Da gibt es so eine hochgelobte Toleranz im Moment, oder? Und es ist alles gut, aber einfach nur nicht die christlichen Werte. Für alles Toleranz, aber für die christlichen Werte, da fehlt es dann irgendwie, für den christlichen Glauben. Auch innerhalb von der christlichen Landschaft, und das mag mich fast am meisten, da werden ganz viele unterschiedliche Lehrmeinungen vertreten und das ist zum Teil okay, aber es geht eben so weit, dass man den anderen ausgrenzt oder abwertet tut, wo es nicht genau so sieht, wie man es jetzt sieht. Und das ist jetzt die neueste Erkenntnis und jetzt sieht es so aus und alle in den letzten paar hundert Jahren, die haben das falsch verstanden. Das gibt ganz viele solche Strömungen, die wir auch haben, oder? So der christliche Standard von früher. Und ich hängen nicht an früher. Ich bin wirklich nur gerne in Zukunft und wir werden alles einsetzen, auch unsere Church in Zukunft zu führen, aber es hat doch einfach gewisse Werte gegeben, die da gewesen sind. Gewisse Sachen, die man vertreten hat, wo man gesagt hat, hey, das ist einfach so, das leben wir so, das verstehen wir so. Und heute wird alles in Frage gestellt. Heute ist alles, was früher ein sicherer Wert war, auch im christlichen Glauben, ist eine Option. Man kann, man muss aber nicht, oder? Also, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist schon, ja, wo sind wir verwurzelt? Und wie tief gehen denn unsere Wurzeln überhaupt? Was bedeutet das, wenn wir sagen, wir sind fest verwurzelt im Glauben? Wie zeigt sich das in unserem Alltag? Wie zeigt sich das in Auseinandersetzungen eben mit unterschiedlichen Lehrmeinungen, mit unterschiedlichen Weltanschauungen, mit unterschiedlichen Strömungen, wo wir auch drin sind? Wie zeigt sich das, dass fest verwurzelt sind in Jesus? Die erste Frage ist, wo sind wir überhaupt verwurzelt, oder? Paulus braucht am Kolosserbrief mega ein cooles Bild von einer Art wie einer Umpflanzung, oder man ist versetzt, sagt er. Versetzt in ein neues Reich. Wir sind einmal in einem schlechten Boden rein gewesen, bevor wir Gott kennt haben. Und da werden wir versetzt in einen guten Boden, ins Reich von Gott. Steht im Kolosser 1, 13 und 14. Er, Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Steht auch an anderen Stellen ähnliche Aussagen in der Bibel. Epheserbrief zum Beispiel, Kapitel 5. Also Gott hat uns versetzt, oder Jesus, indem er uns erlöst hat, hat er uns versetzt, rausgenommen aus einem schlechten Boden, ein Reich von der Finsternis, in sein Reich gepflanzt, in einen guten Boden, einen Boden, wo wir tief Wurzeln schlagen können, wo wir Frucht bringen können, wo wir uns gedeihen in unserem Leben. Das gefällt mir mega, das Bild von dieser Umpflanzung. Ich weiss auch nicht, wer von euch auch gerne Gärtnern tut, aber ich habe auf unserem Balkon auch viele so Töpfe und da gibt's manchmal, dass so einfach Erde schlecht ist. Mit Viechern und weiss ich nicht was, oder? Und wenn du einfach dieser Pflanze nochmal eine Chance geben willst, dann musst du die nehmen und dann musst du die schlechte Erde wegtun und zwar komplett weg. Komplett reinwaschen von dieser schlechten Erde. Und dann nimmst du die Pflanze und die kann recht schitter aussehen. Kann ein Krüppeli sein, oder? Und du nimmst sie. Und du denkst, die hat eigentlich keine Chance mehr, aber du nimmst die und tust die ganze dreckige Erde, die kaputte Erde, die versüchte mit Viechern und was es also gibt, die weißen Flügel, kennt ihr die? Übel, oder? Also, du nimmst es richtig reinwaschen, den neue Erden einpflanzen und du staunst, was es ausmacht, oder? Einfach, das versetzt sie in einen fruchtbaren Boden rein, wie die Pflanze wieder kommt und wie die Pflanze gedeihen tut. Und der Paulus sagt, die neue, die fruchtbare Erde, die Erde, wo wir gedeihen können, wo wir wachsen, wo wir Frucht bringen können, die hat einen Namen und die heisst Liebe von Gott. Das ist die Erde, die Liebe von Gott, das Umpflanzen in die Liebe von Gott. Epheserbrief Kapitel 3, Vers 17. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Ich lese noch weiter. Dann, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, indem wir verwurzelt sind in dieser Liebe. Nur so können wir die Liebe überhaupt erleben, erfahren, aufnehmen. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, immer tiefer in die Liebe einwachsen könnt, die Wurzeln immer mehr in die Liebe kommen, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. In der Liebe von Gott verwurzelt sie, umpflanzt in die Liebe, die Erde, die Liebeserde von Gott. Und wir können gedeihen, egal wie unser Zustand war, egal wie schlecht der Boden war, egal was er uns alles angetan hat, der schlechte Boden, in dem Moment, wo wir umpflanzt werden und einpflanzen in die Liebe von Gott, fängt ein neues Leben an, wo jedes Leben zum Blühen kommt. Wo jedes Leben wieder Frucht bringt, egal was vorher war. Einfach wegen dieser Erde, dem neuen Standort. In der Liebe von Gott verwurzelt heisst, Jesus verwurzelt sein. Oder umgekehrt, in Jesus verwurzelt sein, heisst, in der Liebe von Gott dürfen verwurzelt sein. Und was mich wirklich mega ermutigt hat, das verwurzelt sein in Jesus, das ist nicht eine To-Do-Liste. Das ist nicht so, dass du sagst, ja, wenn du willst verwurzelt sein mit Jesus, dann musst du das machen, dies machen, musst du in dem Dienst arbeiten, musst dich da mehr anstrengen, du musst dies tun. Sondern da sehen wir, wenn der Boden Liebe ist, ist einfach eine Frage von Beziehung. Nicht eine Frage, was wir machen und was wir leisten. Sondern es ist eine Frage von Beziehung mit dem Jesus. Einfach in dieser Liebe von Jesus dürfen sein. Das Bedingungslose angenommen und geliebt werden. Der göttliche Boden, wo du umpflanzt worden bist und deine Wurzeln darfst schlagen, heisst Liebe von Gott, vergiss das nie. Liebe von Gott. Auf dem baut dein Leben auf. Auf dem Boden kommt dein Leben zum Blühen und auf dem Boden kannst du Frucht bringen in deinem Leben. Liebe von Gott ist ausschlaggebend gewesen. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Also es ist vor allem Anfang auch da gewesen, die Liebe von Gott. 1. Johannes 3,1, schaut, wie fest euch der Vater im Himmel gern hat. Er hat euch so gern, steht da, dass er sagt, ihr seid meine Kinder. Eine grössere Liebe findest du nicht, oder? Gott ist da mit seiner Liebe. Und der Paulus, der macht eigentlich den grossen Appell an die Christen in Kolosse und sagt, hey, bleibt in dieser Liebe verwurzelt. Bleibt verwurzelt in dieser Liebe. Der einzige Moment, wo vermutlich der Vergleich hinkt, ist der, dass ein Baum, der steigt nicht einfach plötzlich raus, oder? Er zieht seine Wurzeln nicht einfach zurück. Aber der Paulus sagt, hey, bleibt verwurzelt. Das heisst doch, da ist ein Unterschied. Wenn wir verwurzelt sind in der Liebe von Gott, gibt es zwei Möglichkeiten in unserem Leben. Entweder treiben wir die Wurzeln immer tiefer, oder wir ziehen sie irgendwann raus, oder? Offensichtlich kann man das. Darum bleibt in dieser Liebe verwurzelt. Egal was kommt, egal was passiert, egal was andere Menschen über euch denken, egal was andere Menschen machen in eurem Umfeld, egal wie sich die Gesellschaft verändert, der Appell heisst, bleibt in dieser Liebe von Gott verwurzelt, bleibt in Jesus verwurzelt in eurem Leben. Ich lese die Verse nochmal aus dem Kapitel 2, Vers 6 und 7. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in dieser Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Das ist eine Wahnsinnsaussage, oder? Und die Christen, die in Kolosse sind unterschiedlich angegriffen worden. Hat eben die religiösen Strömungen gegeben. Wir haben sie letzte Woche auch schon erwähnt, letzten Sonntag, so die Gnostiker, die sagen, hey, das Heil findest du in der Erkenntnis und im Wissen. Und Jesus ist so ein religiöser Vermittler gewesen, aber ist nicht einfach der Weg für die Erlösung gewesen, oder? Die jüdische Gruppierung, die gesagt hat, hey, wir brauchen noch andere Sachen. Es müssen doch gleich noch ein paar Gesetze erfüllt werden. Die Reinheitsgebote sind dann gleich noch wichtig. Und es hat sich plötzlich so drin gemischt, in der einfache Glauben vom Evangelium. Erlöst allein durch Gnade. Erlöst allein durch die Vergebung von Jesus. Ohne noch dies und jenes, oder? Aber was vielleicht fast schwieriger war, ist das Vermischen ein bisschen mit anderen Göttern, vom griechischen Ursprung her. Oder Menschen, die andere Lebensphilosophien vertreten haben. Also nicht einfach nur eine Naturverbundenheit, und Natur ist gut, oder? Sondern der Einklang mit der Natur, der ist wichtig, oder? Natur zu einem Gott geworden ist. Oder halt der Lebensstil vom Luxus, den hat es hier schon gegeben und den gibt es immer noch. Man muss schauen, dass es für einen stimmt. Man findet Erfüllung, wenn es dir gut geht. Du bist wichtig, du musst schauen für dich. Und da geht es darum, dass wir standhaft sind im Glauben. Das war wichtig für die Christen in Kolosse. Standhaft im Glauben, standhaft in den Werten, die wir haben, standhaft in den Überzeugungen. Und im 2. Kapitel, Vers 4, sagt er: Ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg abbringen lässt. Wohlklingend. Das ist ja nicht übel, was die sagen. Sondern das trifft immer ein Bedürfnis, das trifft immer vielleicht noch eine Sehnsucht, die du hast, oder? Lass dich nicht von diesen wohlklingenden Worten von den anderen auf den falschen Weg bringen. Oder im Vers 8, nehmt euch von denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Philosophie übrigens ist nicht per se schlecht, he? Aber man muss richtig verstehen. Philosophie ist eine gewisse Liebe auch zu der Weisheit, oder? Aber die leere Philosophie, das ist eine Weisheit ohne Gott. Und in der Bibel steht, dass Gott Quelle von aller Weisheit ist. Und da gibt es offensichtlich eben auch eine leere Philosophie. Das ist die Philosophie, die Gott ausklammert, oder? Und das ist eine trügerische Philosophie, weil sie nicht zum Ziel führt. Aber eigentlich die Liebe zu der göttlichen Weisheit, das wäre eine coole Philosophie, die es da gibt. An ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel lesen wir auch Warnungen von falschen Lehren, falschen theologischen Auslegungen. Nicht nur einmal, das ist nicht einfach ein Spezialfall gewesen. Ihr lest das im Galaterbrief, Kapitel 1, 6, 1. Johannes 1, 4, 1. Timotheus 6, 20. Ganz verschiedene Stellen gibt es, wo man sagt, hey, es gibt im Fall auch falsche Lehren im christlichen Kuchen, oder? Es ist nicht einfach alles Gelen vom Ei, was ihr da gehört. In 2. Timotheus 4, Vers 3, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Und ich kann dich jetzt wirklich beruhigen, wenn du jetzt heute da reinhockst und sagst, passt mir jetzt gar nicht, was der Nati sagt. Stresst mich jetzt ein bisschen, oder? Dann gang heim, mach das Internet auf und garantiert findest du irgendeinen, der genau das predigt, was du jetzt hören willst. Das ist ja so. Wo genau in deine Situation hineinritt, wo sagt, hey, der beruhigt dich, wo genau dich beruhigt, die Sachen, wo vielleicht der Heilige Geist bei dir am Schaffen ist, dich im Wege führen und der sagt, nein, das ist nicht so schlimm, lass das. Oder? Internet hat so eine beruhigende Wirkung manchmal. Man kann sich das aussuchen, was man will hören. Und ihr müsst wissen, ich bin absolut nicht ein Gegner von Internet und Predigte auf Internet. Wirklich nicht. Da gibt es ganz viele gute Sachen, oder? Es gibt aber ein riesen Problem. Es gibt manchmal Leute, die hören nur noch das, was sie hören wollen. Die interessieren sich für ein Thema und hören nur noch das Thema. Und sie nehmen nur noch so einen Spickel von dem, was in der Bibel steht. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber wenn der Spickel zum Maßstab über alles gemacht wird, was in der Bibel steht, dann ist schlecht. Versteht ihr, was ich meine? Man muss einfach die Bibel auch im Gesamten anschauen können. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen, dass ihr in der Bibel leset. Dass ihr sagt, hey, ich gehe auch in der Bibel forschen. Aber wenn der Nati jetzt etwas da sagt, wisst ihr, was ihr machen könnt? Ich sage, jetzt gehe ich heim, gehe nachlesen. Und ihr könnt ihr die Konzepte mit allen Bibelstellen, die könnt ihr runterladen, oder? Sagt, jetzt gehe ich es nachlesen. Jetzt möchte ich wissen, ob das stimmt. Es interessiert mich jetzt, ob ihr wirklich die Wahrheit sagt, oder? Aber wenn ihr irgendwelche Sachen hört, von irgendwelchen Leuten und irgendwelche Posts hört, irgendwelche so Aussagen, die einfach daher kommen, dann geht schauen, ob das wirklich so in der Bibel steht. Geht schauen, ob der Zusammenhang auch gegeben ist für die Verse, für das, was da steht. In der Apostelgeschichte 17, da hat es eine Gruppe gegeben, sind Juden gewesen, in Beröa, ist das gewesen, und die sind sehr offen gewesen für das Evangelium. Da steht, die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen, als die in Thessalonich. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Die sind clever gewesen, oder? Voll offen fürs Evangelium, aber auch nicht einfach alles für bare Münzen genossen und gesagt, hey, ich gehe schauen, ob das wirklich stimmt. Und ich glaube, das gilt auch für alle Weltanschauungen, die heute kursieren, mit denen wir konfrontiert werden, für alle lebensvolle Philosophien. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir andere Meinungen stehlen. Das ist die eine Seite. Aber dass wir standhaft sind in unserem Glauben, dass wir standhaft sind in unseren Überzeugungen, dass wir standhaft sind in unseren Werten, dass wir standhaft sind in unserem Verständnis von dem Evangelium. Dass wir das, einfach, dass wir da nicht uns einfach beeinflussen lassen. Ich habe so vier Strömungen herausgeschrieben, die ich finde, die heftig sind im Moment. Relativismus ist etwas. Also eine Denkweise ist das, die sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Oder? Wenn jemand eine absolute Wahrheit vertritt, dann ist er extrem. Fundamentalist oder was auch immer. Sondern jeder darf seine eigene Wahrheit finden. Und die Bibel sagt, Gott ist der Maßstab für die Wahrheit. Gott ist der Maßstab für die Wahrheit. Die Bibel ist der Maßstab für die Wahrheit. Humanismus, das ist auch so etwas. Der Glaube, dass der Mensch und seine Fähigkeiten im Zentrum sind, oder? Es dreht sich alles um den Mensch. Der Mensch ist zoberst. Das Maß von allen Dingen. Und die Bibel sagt, nein, Gott ist zoberst. Gott ist das Maß von allen Dingen. Und ein Mensch ohne Gott genügt nicht. Der Mensch braucht Gott. Der Mensch braucht die Beziehung zu Gott. Pluralismus. Alle Religionen und Glaubensrichtungen haben ihre Berechtigung. Alles ist gut, oder? Jeder darf doch glauben, was er will. Ja, das stimmt. Und der grosse Aufruf dann zu der Toleranz. Und die Bibel sagt aber, Jesus ist der Weg. Jesus ist der Weg und Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Niemand kommt zum Vater als zu Jesus. Stehen wir noch für das ein? Oder sagen wir, nein, andere sagen das ja auch. Ich traue mich fast nicht in der Kaffeepause zu sagen, dass ich glaube, Jesus ist der Weg. Gender-Ideologie. Jetzt könnte ich gerade eine Stunde reden, oder? Über das Eich. Also. Und ich nerv mich besonders, wenn in christlichen Kreisen plötzlich die Auffassung akzeptiert wird, dass Geschlecht und Sexualität eine Frage von der individuellen Entscheidung vom einzelnen Mensch ist. Das ist es nicht. Ein Mensch entscheidet sich nicht über Geschlecht und Identität. Das ist gegeben von Gott. Es ist ein Schöpfungsgedanke dahinter von Gott. Gott hat den Mensch geschaffen als Mann und Frau und hat Identität und Rolle damit geschaffen. Wo stehen wir da in diesen Diskussionen? Wo stehen wir da mit unserem Herz? Kommen wir plötzlich auf die Idee und sagen, ja, so Sachen verändern sich jetzt halt. Glauben wir tatsächlich, dass sich Gott verändert? Der Gott, der sagt, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit? Glauben wir plötzlich, dass die Bibel in gewissen Bereichen aufgrund von dem, was die ganze Gesellschaft sagt, nicht mehr so klar ist, obwohl sie klar ist? Wo stehen wir da? Es ist mir wichtig, wenn man mit Menschen redet, die andere Weltanschauungen und Philosophien haben. Wir haben nicht das Recht, sie zu verurteilen. Wir Christen sollen nicht die sein, die andere verurteilen. Aber wir Christen sollen die sein, die standhaft sind. Das sagt der Paulus. Sind standhaft in dem, was ihr glaubt? Sind standhaft, oder? Wo sind denn die Stimmen der Christen, die es anders sagen? Haben wir noch den Mut, zum sagen, nein, ich glaube das nicht? Oder lassen wir uns tot zum Schweigen bringen? Aufgrund von dem, dass andere einfach so laut mit dem umschreien, oder? Und ich will dich ermutigen, an diesem Sonntag steh zu deinen Glaubensüberzeugungen, wo immer das du bist, bist standhaft. Ja, und es gibt Christen, die machen recht viel Kompromisse im Glauben. Das gibt's. Ja, und es gibt Arbeitskollegen, die vertreten andere Lebensphilosophien, andere religiöse Ansichten. Die belächeln dich vielleicht sogar. Ich habe vor einer Woche ein Gespräch mit einem Nachbarn und aus dem Grund auch, dass er auch eine Mutter hat oder Vater, der im Pflegeheim ist und das nicht einfach ist und so. Und dass, wenn man sich mit so Themen beschäftigt, dann denkt man, ui, ich will also nie müssen ins Pflegeheim sein, ich will nie Alzheimer haben, ich will alles so und weiss. Man kommt so ein kleines Denken dann hier, oder? Ui, alt werden, schlimm, 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 oder? Und dann habe ich ihm dann irgendwann gesagt, ja, gell, am Schluss braucht es dann einfach auch noch ein bisschen Gottvertrauen, wenn man alt wird. Und er lächelt mich an. Um jetzt nicht zu sagen, er lacht mich aus, aber er lächelt mich an, so süffisant und sagt, ja gut, mit dem kann ich dann gar nichts anfangen, oder? So. Ja, es macht etwas mit einem, wenn einer so kommt, oder? Ja, auch wir haben doch Fragen an Gott. Ja, und auch wir haben nicht auf alles Antworten. Ja, und wir erleben auch Schicksalsschläge, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Sorgen und Ängste, oder? Und manchmal müssen wir doch ehrlich sein, es ist eine riesen Herausforderung, mit all dem einfach standhaft zu bleiben. Auf dem Fundament vom Glauben zu stehen. fest verwurzelt bleiben in dieser Liebe. Aber bleib verwurzelt. Bleib standhaft. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen beobachtet, und die ich für ihre Standhaftigkeit bewundert habe. Und ich habe mir jedes Mal gesagt, wenn ich wieder so einen Mensch gesehen habe und gesehen habe, wie er reagiert hat, habe gesagt, wenn ich in meinem Leben mal so herausgefordert werde, wenn ich in meinem Leben vielleicht mal so einen Schicksalsschlag erlebe, wenn es in meinem Leben mal so richtig schwierig wird, so wie jetzt bei dieser Person, wenn es mal so stürmt, wenn ich angegriffen werde, dann habe ich eigentlich einen Wunsch. Ich will auch so standhaft bleiben. Ich will auch, dass mein Glaube verhebt. Aber der Glaube verhebt nur solange du verwurzelt bist in dieser Liebe von Jesus. Solange du sagst, und ich bleib standhaft da drin. Wenn man das jetzt so lesen, dann denken wir, ja, Christen müssen einfach auf alles verzichten, Christen müssen unten durch. Und darum, der Paulus holt nochmal recht auf und sagt, hey, wisst ihr was, das Leben mit Gott ist dann nicht einfach nur Verzicht, oder? Das standhaft bleiben, das heisst nicht einfach, du musst auf das verzichten und das lässt nicht oder so, sondern er redet von einem Leben in der Fülle. Von dem redet der Paulus, sagt, hey, das Leben mit Gott ist außerdem ein Leben in der Fülle. Es ist nicht primär ein Leben im Verzicht, es geht nicht um Askese oder was auch immer, sondern es ist ein Leben in der Fülle, ein Leben, wo Gott dir alles gibt, was du brauchst. Und es kann sein, dass man aufgrund von unserem Glauben auf Sachen verzichtet, ja? Es kann sein, dass wir sagen, hey, weil wir so verwurzelt sind, nein, wir machen nicht überall mit. Wir machen den Unterschied. Ja, wir vertreten vielleicht Meinungen, das ist nicht gerade Mainstream, oder? Das, was alle am meisten sagen, am lautesten schreien. Aber primär ist doch unser Leben ein Leben in der Fülle, steht in der Bibel. Kolosser 2, wir lesen weiter, Vers 9 und 10. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und wir haben Anteile dieser Fülle, weil wir verwurzelt sind in dem Jesus hinein. Wir sagen, egal was passiert, wir sind verwurzelt in dem Jesus. Und das ist das, was ich auch mitgebe zum Schluss. In dieser Beziehung mit Jesus haben wir alles, was wir brauchen in eurem Leben. Die göttliche Fülle. Und denke ich manchmal, Christen sollten die erfülltesten Menschen überhaupt sein. Die erfülltesten, unabhängig vom Lohn, vom Luxus, von Befriedigung, von menschlicher Anerkennung. Christen sollten die erfülltesten Menschen sein. Und wenn ich Es wäre jetzt cool, wir könnten den Paulus fragen, hey Paulus, das sage ich jetzt, denke ich mir jetzt einfach so aus, sage, hey Paulus, wer sind eigentlich die Christen? Und der Paulus würde nicht sagen, ja, Christen, das sind die, die anderen Menschen dienen. Das sind die, die Nächstenliebe haben. Christen sind die, die vieles verzichten. Christen sind die, die einfach das machen, was Gott sagt. Das stimmt ja alles, versteht ihr? Das stimmt alles. Da haben wir nichts gegen das. Aber ich glaube, mindestens in der Zeit, wo er das geschrieben hat, hat er etwas ganz anderes auf dem Herz gehabt. Der Paulus würde sagen, weißt du was? Christen sind erfüllte Menschen, die verwurzelt sind in der Liebe von Gott. Das sind Christen. Erfüllte Menschen, verwurzelt in der Liebe von Gott. Und ich will dir das einfach auch nochmal mitgeben jetzt und sagen, da fängt es an. Das macht dich letztendlich aus, sagst, hey, ich bin erfüllt. Ich weiß es, ich habe alles, was ich brauche und ich bin verwurzelt in dieser Liebe von Gott. Und meine Frage am Schluss, wie fest bist du wirklich verwurzelt da drin? Wie fest trägst du dich wirklich nach dieser Fülle bei Gott aus? Oder suchst du die Fülle vielleicht an einem anderen Ort in deinem Leben? Bist du so ein Teil verwurzelt, oder? Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Kolosser 2, 6 bis 7. Und das ist der Appell, den wir hier sehen. Und wenn ich das gelesen habe, ich merkte, hey, da brauchen wir alle immer wieder den Appell. In jeder Lebenssituation, in jeder Schwierigkeit, wo wir drinstehen. Einfach wissen, hey, fest verwurzelt bleiben. Und das verwurzelt bleiben, das ist ein Entscheid. Und es ist dein Entscheid, ob du sagst, ich will verwurzelt bleiben. In verschiedenen Situationen. Und ich will dich einfach ermutigen, dass das nochmal fällst. Vielleicht heute Morgen auch nochmal sagst, hey, ich will verwurzelt bleiben in dieser Liebe von Gott. Vielleicht kommen da Situationen in den Sinn, wo du weißt, die sind schwierig in deinem Umfeld. Andere Meinungen, andere Ideen, andere Lebensphilosophien. Und du sagst, hey, ich will nicht einfach wie ein Blatt im Wind sein, sondern ich will verwurzelt sein. Ich will so ein Baum sein im Reich von Gott. Und wir haben jetzt Zeiten miteinander aus Abendmahl zu nehmen. Und das Abendmahl nehmen, das ist ja der tiefste, sagen wir, das tiefste Symbol, das uns Jesus gegeben hat, um uns verinnerlichen, was es heisst, in dieser Beziehung mit dem Jesus zu leben. Es gibt kein stärkeres Symbol für uns Christen, weder, dass wir das Abendmahl nehmen miteinander. Wo Jesus mit seinen Jüngern das genommen hat, dann hat er das Brot genommen und hat es umgegeben und hat gesagt, das ist mein Leib, den habe ich gebrochen für euch. Und dann das Heil in dem Leib. Und er hat den Traubensaft, den Wein umgegeben, wir haben Traubensaft, er hat den Wein umgegeben und gesagt, das ist mein Blut, das habe ich vergossen zur Vergebung von eurer Sünde, das ist das Reingewaschen von diesen Wurzeln, versteht ihr? Komplett rein. Der Traubensaft, der Wein, das ist das Zeichen von dem neuen Bund, das ist die neue Erde, das ist die Liebe von Gott, eingepflanzt. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann werden wir doch einfach den Fokus haben und dürfen wissen, eingepflanzt in der Liebe von Gott, umpflanzt. Neu pflanzt in dieser Liebe von Gott. Reingewaschen. Für all unsere Schuld, all unsere Fehler. Kommen wir stehen auf und beten. Gehen nachher miteinander in Worship auch. Und während dem Worship dürfen ihr dann auch führen kommen, dürfen das Abendmahl nehmen. Es hat hier drei Tischli. Und vielleicht auch fürs Kreuz auch ein Knündchen mal einen Moment. Ist auch ein guter Moment. Dürfen es da vorne nehmen, oben mal einen Platz, wie ihr wollt. Und wenn auch das Gebetsteam ready ist, wenn ihr etwas auf dem Herz habt, dann lasst für euch beten. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, hey, ich merke, ich brauche eine besondere Berührung von Gott. Oder ich will das vielleicht nochmal mit jemandem festmachen, das ist auch cool, oder? Du sagst, hey, ich will das entscheiden, das fest verwurzelt sein, das verwurzelt bleiben, ich will das festmachen. Vielleicht hast du die Umpflanzung gar noch nie erlebt. Du hast das noch nie erlebt, was es heisst, dein Leben komplett Jesus übergeben. Geh zum Gebetsteam, red mit denen, bet mit denen. Heute kann der Moment sein, wo du einfach in einer neuen Erde darfst sein, in der Liebe von Gott darfst eingepflanzt sein. Wenn du krank bist, dann unbedingt lass für dich beten. Wir haben einen Gott, der heilt. Kommen wir beten miteinander und steigen noch ein in die Gebets- und Worship- und Abendmahlszeit. Jesus, wir danken dir, dürfen wir hier zusammen sein, dürfen wir deine Kinder sein und einen Vater im Himmel haben, der uns so dermaßen liebt, dass er sagt, hey, ihr seid meine Kinder, jeder da inne. Du bist mein Kind, mein geliebter Kind. Danke, Heiliger Geist, bist du die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen hier. Darf man einpflanzen in der Liebe, wo wir sind, ist Liebe von Gott. Darf man einbetten, umschlossen sein von deiner Liebe. Und ich bete jetzt, dass wir standhafte Menschen dürfen sein, dass wir standhaft dürfen sein in unserem Glauben, standhaft dürfen sein in unseren Überzeugungen. In so vielen Momenten, wo du zu uns redest und wir denken, ja, das mache ich, und 10 Minuten später sagt irgendjemand Nein oder eine Stimme in mir, nein, mach es gleich nicht. Der Preis ist zu hoch oder es lohnt sich nicht. Heiliger Geist, ich will dir mehr Raum geben in meinem Leben, einfach auch zu hören, konsequent auch umsetzen. Das ist auch eine Form von Standhaftigkeit. Hören, umsetzen. Vertrauen. Danke, Jesus, bist du der Gott, wo wir können vertrauen von ganzem Herzen. In jeder Situation, in jedem Bereich von unserem Leben. Und ich bete dafür, dass du einfach unser Herz jetzt nochmal anrühren tust. Dass wir das oben mal dürfen nehmen und dürfen wissen, du hast alles gegeben, du hast dein Leben gegeben. Und da sind wir. Wir wollen standhaft bleiben in dir, Jesus. Amen.